Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mein Name ist Simon Getzmann, ich bin 28 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Thun, wohne mittlerweile in Biel, im Kanton Bern und spiele Handball beim BSV Bern in einer Halbprofi-Anstellung und arbeite daneben noch als Versicherungsberater nach Beendigung von meinem Studium in Betriebswirtschaft.
Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?
Ja, sicher extrovertiert, nennen mich die Leute, die mich kennen. Trage das Herz auf der Zunge und sage auch gerne mal vielleicht zu viel, was ich denke. Manchmal sollte ich da vielleicht eher zurückhaltender sein. Aber so grundsätzlich bin ich ein offener Mensch, gehe gerne auf Leute zu und bin gerne um Menschen rum.
Das ist Ihre Selbsteinschätzung oder die der Teamkollegen?
Die der Teamkollegen ist, ich spreche zu viel, ich sollte ein bisschen ruhiger sein, vielleicht ein bisschen so, ja. Aber sicher eher der Clown in der Garderobe als der ruhige Spieler in der Ecke.
Sagt der Schweizer Handballer Simon Getzmann vom BSV Bern. Er ist heute Abend zu Gast im Sportgespräch, weil er eine Odyssee durchgemacht hat, die einige Sportler kennen, die positive Dopingproben hatten und beteuerten, unschuldig zu sein. Doch die Erfahrungen, besser gesagt die Erkenntnisse von Simon Getzmann, sind wohl weltweit einzigartig. Ein zugelassenes und damit vermeintlich sicheres Medikament führte zu seiner positiven Dopingprobe. Und wie das sein kann, genau darüber sprechen wir heute Abend. Nochmal herzlich willkommen, Simon Getzmann.
Hallo zusammen.
Sie sind Handballer, haben Sie schon gesagt, beim BSV Bern. Es war im Dezember 2014, vielleicht auch eher im Januar 2015, als Ihre Sportlerwelt und auch Ihre Karriere ins Wanken geriet. Wie erinnern Sie sich an den Tag?
Ja, natürlich mit eigentlich negativen Gedanken. Da startete für mich eine sehr, sehr schwere Zeit. Eine Zeit, die man lange im Ungewissen tappt und nicht weiß, wie es weitergeht. Also es ist mit negativen Emotionen verbunden.
Sie haben die Information bekommen, dass einer Ihrer Doping-Urin-Tests positiv war. Was haben Sie gedacht?
Ja, aufs Erste, das kann ja nicht sein. Und zugleich wusste ich auch, ich wurde in der Schweiz getestet. Wir sind ja eigentlich bekannt, alles ziemlich genau zu nehmen und hohe Richtlinien zu beachten. Und da war mir eigentlich schon klar, es kann eigentlich kaum ein Fehler vorliegen. Und trotzdem war ich sehr, sehr erstaunt, weil ich aus meiner Sicht weit entfernt davon bin, mich zu dopen.
Wie hat Ihr Umfeld da reagiert, Ihre Familie, aber auch Ihr Team, der Verband?
Ja, also Familie war natürlich, die steht einem am nächsten. Die hat natürlich versucht, die Situation zu verstehen, respektive mir Glauben zu schenken in meiner Aussage, dass ich nicht gedopt habe und unschuldig sei. Der Verein hat auch sehr, sehr, sehr positiv reagiert. Natürlich, ganz viele Menschen um mich herum haben mir dann auch gesagt, ja, wir können es nicht wissen, ob du das getan hast oder nicht. Wir versuchen einfach zu glauben, du hast es nicht getan. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schwierige Situation, dann mit Freunden umzugehen, wenn man beteuert, dass man unschuldig ist. Und sie dann, ja, hat mir einfach aufgezeigt auch, dass niemand von einem anderen Menschen wirklich, wirklich alles wissen kann. Oder das war wirklich die größte Schwierigkeit. Und seit dem Verband bin ich sicher noch heute ein bisschen enttäuscht, wie ich da behandelt wurde. Nämlich einfach direkt halt so als Täter. Und was sich ja dann schlussendlich herausgestellt hat, ich will nicht vorgreifen, aber ich bin wirklich als unschuldig erklärt worden.
Sie sind zu dem Zeitpunkt gerade auch in den Nationalkader berufen worden. Hat das Misstrauen vielleicht sogar auch noch ein wenig geschürt Ihnen gegenüber?
Nein, ich glaube nicht, dass ich jetzt auch nicht mehr in der Nationalmannschaft bin. Hat nichts mit dem Dopingfall zu tun. Da war es etwas Menschliches, wo ich einfach gefunden habe oder gedacht habe, man könnte mich auch anders behandeln. Also einfach als Übeltäter. Ja, das war zu dieser Zeit auch gerade noch schwierig, weil ich natürlich durch die Berufung ins Nationalteam irgendwo durch auch andere Medien, respektive andere Leute involviert waren. Und das hat natürlich die Situation noch ein bisschen, ich sage jetzt in diesem Zusammenhang, verschlimmert.
Man hat die Substanz Hydrochlorothiazid bei Ihnen gefunden. Was ist das für eine Substanz?
Das ist eine wasserlösende Substanz. Also sie wird eigentlich gebraucht für ältere Leute, damit die den Harndrang vorantreiben können. Im Sport ist es einfach verboten als Vertuschungssubstanz, dass man einfach, wenn man jetzt gedopt hat oder systematisch dopt und auf einen Wettkampf hin dann den Körper wieder durchreinigen kann oder auch im Kampfsport, wo es um Gewicht geht, dass man da in einer kurzen Zeit relativ viel Flüssigkeit lassen kann und so eine Gewichtsreduktion erzielen kann.
Also ein Verschleierungsmittel in der A-Probe. Was hat man Ihnen geraten? Sollten Sie die B-Probe auch öffnen und wenn ja, wie?
Das ist noch ein witziger Punkt. Also was hat man mir geraten? Wer war mein Freund? in dieser Zeit? Das ist eigentlich die Frage, die man sich zuerst stellen muss. Das war mein größtes Problem, oder? Einerseits der BSV als mein Arbeitgeber und Verein, verstehe ich auch, wollte sich natürlich nicht explizit auf die Seite eines Dopers stellen, weil sie auch nicht wussten, ob ich wirklich unschuldig bin. Das heißt, jede Kommunikation im Zusammenhang mit BSV wollten sie ja wahrscheinlich dann auch sagen, ey, wir sind unschuldig, wir haben sicher nicht ihn zum Dopen animiert. Verband dasselbe und Familie, ja, einfach halt, man mag sich und man hat sich gerne, aber auch da, wer hat da schon Ahnung vom Doping, respektive von einer Abwendung von einer positiven Dopingprobe? Deswegen war das zuerst sehr schwierig zu wissen, hey, wo hole ich mir jetzt Hilfe? Ich hatte dann Kontakt mit einem Anwalt und es war eigentlich ziemlich schnell klar, man muss die B-Probe verlangen. Ich wusste, das wird kein anderes Resultat geben, weil warum sollte zwei Proben von meinem Urin ein unterschiedliches Resultat erzeugen. Und dann wurde mir einfach angeraten, trotzdem einfach die zu nehmen, weil man sich sonst schon im Vornherein für schuldig erklärt.
Haben Sie sich in den Momenten alleine gelassen gefühlt?
Ja, alleine gelassen. Im BSV bin ich sehr froh, wie sie dann reagiert haben. Aber ja, man fühlt sich in dem Moment sicher sehr, sehr alleine. Auch meine Frau hat auch gesagt, ich kann es nicht wissen. Ich weiß nicht, was du alles zu dir nimmst. Also ich liebe dich und ich glaube dir, aber ja, wissen kann ich es nicht. Und da fühlt man sich dann schon ziemlich, ziemlich alleine.
Ja, es gibt ja viele Sportler, die Gründe vorführen, beteuern, dass sie nicht gedopt haben. Die Liste der Ausreden ist da lang, von kontaminiertem Fleisch über manipulierte Zahnpasta, belastende Energieriegel. Was haben Sie sich dann im Kopf vorgenommen, als die B-Probe auch noch positiv war?
Ich weiß noch genau, vielleicht ein bisschen eine bildhafte Beschreibung. Ich weiß noch gut, wie ich dann in Lausanne im Labor war mit meinem Vater. Und gegenüber saß der Anwalt von Anti-Doping und die warteten auf das Resultat der B-Probe. Und da kam so ein Gespräch zustande, das ich nie mehr vergesse, weil ich überhaupt nicht rational war, sondern extrem emotional. Und ich da den Juristen ein bisschen angegangen bin im Sinne von: Sehen Sie mich doch mal an, wie ich aussehe. Ich bin 1,78, 75 Kilo. Im Handball ist das fast untermäß. Wo sollte ich gedopt haben? Was hat das für einen Vorteil für mich? Und habe da einfach irrationale Fragen gestellt und dann die B-Probe positiv, dann sind wir nach Hause gefahren und ja, effektiv, mein Vater hat geweint, er ist sehr nah bei mir dran an meiner Karriere und ich auch, weil ich einfach jetzt gewusst habe, hey, 2 Jahre lang kann ich nicht einmal Fußball in einer Fünft- oder in einer Regionalliga spielen. Das war schon ein sehr, sehr tougher Moment.
Im Strafrecht ist es ja so, dass der Staat einem möglichen Täter die Tat nachweisen muss. In der Dopingbekämpfung gilt die umgekehrte Beweislast. Das heißt also, das Vorhandensein einer verbotenen Substanz reicht für die Feststellung eines Dopingfalls. Sie waren also quasi ein überführter Doper und gehörten aus Sicht der Anti-Doping-Kontrollstellen gesperrt. Das wollten Sie aber nicht akzeptieren, oder?
Vielleicht zuerst, ich würde eine Strafe immer hinnehmen. Also wenn ich zu spät ins Training komme und dafür eine Geldstrafe kriege, dann finde ich das korrekt und auch richtig so. Und ich will da auch nicht Anti-Doping in ein schlechtes Licht rücken, sondern ich bin ja froh, dass sie eigentlich Übeltäter aus dem Verkehr ziehen. Aber für mich war einfach wichtig zu erfahren, wo habe ich die Substanz zu mir genommen? A, für dass man das sicher ja, nicht wieder macht und B, dass man weiß, was habe ich falsch gemacht. Und das war eigentlich in dieser Zeit die schwierigste Situation oder das Schwierigste an der Situation, dass man nicht wusste, woher das kommt und wie man das wieder verhindern könnte.
Wie sind Sie dann drauf gekommen?
Ich war dazu mal in einer Wohngemeinschaft mit 2 Freunden, die auch im Spitzensport tätig sind und die haben mir geholfen. Wir haben alles kontrolliert, über Shampoo zu essen, wo im Kühlschrank war. Wir haben gegoogelt, ob eventuell Nahrungsmittel, normale Nahrungsmittel, die man im täglichen Alltag zu sich nimmt, durch Verwesung vielleicht im Körper dann zu einer Substanz kommen könnten, die etwas Ähnliches verursacht. Und dann natürlich überall in eine Sackgasse gekommen. Und schlussendlich kam ich auf die Schmerzmittel, die ich in dieser Phase zu mir genommen hatte und habe gedacht, ja, das ist ein Produkt, das erlaubt ist. Ich weiß das, sonst hätte ich ja nicht, diese nicht geschluckt.
Was waren das für
Und dann,
Schmerzmittel und wo haben Sie die herbekommen?
das war ein Ibuprofen, also ein herkömmliches Schmerzmittel, wie man es in jedem Haushalt kennt. Für gegen Kopfschmerzen oder so nehmen es die meisten. Und das war von Ibuhexal, eine 400-Milligramm-Tablette. Respektiv, ich habe in dieser Zeit eine Schulterprellung gehabt und mein Konkurrent war verletzt. Deswegen war es wichtig, dass ich spiele. Und so habe ich vom Physiotherapeut via Arzt einen Einnahmeplan gemacht. Also ich habe 3 Tabletten täglich genommen. Und über vielleicht 2 Wochen. Und schlussendlich war es dann in dieser Tablette. Und die war, das ist noch lustig, die war Ich hatte in diesem Blister, also ein Blister nennt man einfach die Verpackung, wo man es rausdrückt, sind irgendwie 8 Tabletten drin. Da hatte ich noch eine und die ist über 2, 3 Wochen auf meinem Schreibtisch zu Hause gelegen, bis ich drauf gekommen bin, ich könnte mal testen, was da drin ist überhaupt. Und wenn da jemand diese geschluckt hätte, weil er Kopfschmerzen hat oder so, ja, wäre es vorbei gewesen.
Also Sie haben irgendwann die Eingebung gehabt, haben die Tablette gesehen und haben gedacht, die könnte es gewesen sein, weil Sie auch auf Raten der Anti-Doping-Agentur in der Schweiz, glaube ich, einen Nahrungs- und Medikationsplan nochmal akribisch erstellt haben, um nachvollziehen zu können, was Sie in dieser Zeit zu sich genommen haben, um gegebenenfalls eine Verunreinigung oder irgendetwas in der Art nachweisen zu können.
Ja, genau. Also ich wurde aufgefordert von Anti-Doping, da muss ich auch sagen, da war schon eine gewisse Hilfestellung dann da von Ihnen und Sie haben mir dann einfach gesagt, schreiben Sie auf, was Sie in den letzten 3 Wochen zu sich genommen haben. Und ich bin halt eher ein Mensch, ich weiß nicht mal, was ich heute zu Mittag gegessen habe. Und das war dann relativ schwierig, das aufzuschreiben. Aber da waren natürlich dann die Medikamente, wo ich auch bei Probe angegeben habe, war auch noch ein wichtiger Faktor, bin ich dann irgendwann mal natürlich auch auf die gestoßen. Und dann war ich natürlich extrem froh, hatte ich noch eine übrig, wo ich dann ins Labor schicken konnte.
Ja, was hat denn Ihr Physiotherapeut, der Ihnen das Blister mit den Schmerztabletten zur Verfügung gestellt hatte und natürlich kontrolliert hatte, ob dieses Medikament auf der Dopingliste steht, gedacht, als Sie positiv getestet wurden?
Ja, es ist noch ein witziger Typ und wir machen noch heute Witze darüber, wenn er uns etwas gibt oder so, dass wir aufpassen müssen. Ja, er hat natürlich sicher auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Also natürlich, wir waren da in einem Trainingslager in Deutschland, deswegen haben wir auch das für uns nicht normal in der Schweiz, ein Ibuhexal, wir haben mehr Dafolgan oder Bonstan, wo wir da konsumieren, wenn es um Schmerzen geht. Und deswegen haben wir da in Deutschland, waren die Packungen leer und er hat 10 Packungen gekauft und mir dann eine gegeben. Und so ist das eigentlich zustande gekommen, aber ich mache natürlich ihm keinen Vorwurf, wie soll er das wissen? Also er hat ja in dem Sinne nichts falsch gemacht.
Stattdessen hat der Hersteller des Medikaments auf Betreiben eines befreundeten Apothekers von Ihnen die Chargen, es gibt ja so Rückstellungschargen, noch einmal getestet und tatsächlich herausgefunden, dass es zwar eine Verunreinigung gab.
Ja, es war eine Verunreinigung, kann man so sagen. Es war dann so, dass ich den Blister genommen habe und mich dann gefragt habe, wo ich das testen kann. Und dann kam mir das kantonale Apothekeramt in den Sinn. Und ich habe dann da angerufen und da war dieser Dr. Helmlin, der mir dann eigentlich mit unglaublichem Gutwill mir da geholfen hat. Und er hat gesagt, er testet das für mich zu einem akkuraten Preis. Und er hat dann da diese Verunreinigung entdeckt und hat dann auch den Produzenten in Deutschland, oder respektive, ist ja nicht in Deutschland produziert worden, aber ein deutscher Produzent, kontaktiert und gesagt, sie sollen die Tests auch machen und vor allem uns die Rückstellmuster zusenden, dass wir noch weitere Tests machen können. Und die Verunreinigung war im Containing-Prozess von einer Tablette. Das heißt, zum Schlucken gibt es manchmal so Überzüge auf den Tabletten. Und in diesem Prozess waren noch gewisse Restsubstanzen von einem vorherigen Medikament in den Maschinen. Und deswegen hat es dann diesen Überzug verunreinigt, zu einem ganz kleinen Grad natürlich. Aber einer, den man nicht merkt, also man hat keine Auswirkungen. Und einer, der natürlich unter der Toleranzgrenze ist zum Verkaufen des Produkts. Deswegen hat auch der Pharmaproduzent in dem Sinn keinen Fehler gemacht. Also das ist schon noch auch wichtig zu sagen. Deswegen ist es noch speziell, dass eben wie niemand Schuld hat, uns trotzdem viel Kosten und viel Ärger verursacht hat.
Aber die Herstellerfirma, das ist nochmal wichtig, hat tatsächlich bestätigt, dass bei diesem Coating-Prozess ein Fehler oder eine Verunreinigung entstanden ist, die aber nicht das Medikament an sich verfälscht hat, weil eben die Menge so gering war, dass sie im Toleranzbereich lag.
Genau. Anti-Doping schaut ja nicht, wie viel man von etwas hat, von etwas verboten, sondern sie schauen, hat man eine verbotene Substanz im Körper oder nicht. Und bei den Pharmaproduzenten gibt es gewisse Toleranzgrenzen. Wenn man die nicht überschreitet, darf man das Medikament verkaufen. Also das passiert sicher nur selten, dass so eine Verunreinigung stattfindet. Und wenn sie stattfindet, ist es für einen normalen Menschen gar nicht spürbar.
Wie hoch war denn der Grad der Konzentration oder wie stark war denn bei Ihrer Probe der Nachweis des Mittels Hydrochlorothiazid?
Also bildlich kann man sich so vorstellen, in einem Olympiaschwimmbecken, wenn man da einen Würfelzucker reinschmeißt, etwa so war die Verunreinigung. Also das heißt, man würde wahrscheinlich nichts von dem Zucker in diesem Schwimmbecken merken.
Und jetzt stand also Anti-Doping Schweiz vor der Frage, ob Ihre Erklärungen, Sie hatten Einspruch eingelegt gegen die Dopingbescheide, die positiven, ob man mit dieser Erklärung, die Sie geliefert haben und die von der pharmazeutischen Firma bestätigt worden war, ob man damit Ihren positiven Dopingfall tatsächlich erklären kann, richtig?
Genau, genau. Also war dann die zweite Frage, also ob man mit diesen Mengen, wo ich an Tabletten geschluckt habe, mit diesem Grad an Verunreinigung, ob da diese Menge in meinem Körper zustande kommen kann. Das war eigentlich die Frage, oder? Habe ich einfach sonst gedopt, diese Substanz zu mir genommen und jetzt aus dem ganzen Verfahren rauskommen oder heil davon zu kommen, habe ich jetzt noch angegeben, ich habe eine verunreinigte Tablette geschluckt. Das war einfach, ist das in einem Kausalzusammenhang, die Menge an Verunreinigung der Tabletten zu der Menge, die ich in meinem Körper hatte. Und da habe ich erst später oder nach, ja, etwa jetzt vor einem halben Jahr von Matthias Kamber erfahren, was sie da für einen enormen Aufwand geleistet haben.
Matthias Kamber, das müssen Sie vielleicht kurz noch sagen, war zu dem Zeitpunkt auch der Leiter von Anti-Doping Schweiz.
Genau, genau. Und mittlerweile können wir uns fast schon Freunde nennen. Und er hat mir dann gesagt, dass sie enorm viel Probanden genommen, welche die Placebo-Tabletten mit einer ähnlichen Verunreinigung schlucken mussten, in einem gewissen Zeitintervall, wo sie dann nachweisen konnten, das kann sein, dass man mit 3 Tabletten mit dieser Verunreinigung, dass das zu diesem Resultat führt. Und das war natürlich ein enormer Aufwand. Und bin ich natürlich auch froh, hat er da, ab da, wo er gemerkt hat, es könnte sein, dass er unschuldig verurteilt werden würde, hat er einen enormen Aufwand geleistet, wirklich. Er ist da viele extra Meilen gegangen, wo ich im Nachhinein enorm dankbar bin.
Ja, insgesamt hat es weit über ein Jahr gedauert, bis Sie letztendlich an dieser Stelle standen, dass Sie nachgewiesen hatten, glaubhaft, wie die Substanz in Ihren Körper gekommen ist und dass Sie quasi Ihre Unschuld, zumindest einen Weg dahin aufzeigen konnten. Haben Sie die finanziellen Mittel dafür alleine aufbringen müssen?
Die Finanzen waren ein großes Thema. Also selbst wenn man die Unschuld beweisen kann im Anti-Doping-Recht, ist es so, dass die Kosten der Athlet tragen muss. Das heißt, und wir reden hier irgendwie, ich mein Einkommen war vielleicht 2.000-3.000 Franken und ich war im Studium, ich hatte kein Geld für einen Anwalt und ich hatte schon gar kein Geld für einen Prozess. Und das war dann das Schwierige an der Situation. Ich musste mich schon fragen, will ich eine B-Probe wegen den Finanzen und geschweige dann einen Anwalt für meine Unschuld zu formulieren. Und das war dann die große Schwierigkeit, weil da kamen dann eben Kosten auf mich zu. Da hat dann auch der BSV Bern ist mir zur Seite gestanden, hat mich unterstützt. Und schlussendlich, wie es dann ausgegangen ist, hatte ich dann nicht viele Kosten zu tragen. Das war dann auch eine sehr etwas Spezielles, weil Swiss Olympic, der Dachverband von den allen Athleten in der Schweiz, hat dann einen Teil übernommen und auch Anti-Doping. Das ist auch etwas, was es vorher noch nie gegeben hat. Und da war ich natürlich extrem froh dann, schlussendlich, aber im Moment war einfach die Rechnung da vom Anwalt und ich musste die zahlen, oder? Und es ging dann so weiter, dass ich, wo ich dann natürlich wusste, es war eine verunreinigte Tablette, habe ich mir dann wirklich gesagt, okay, egal was es kostet, ich muss, wenn es dann einen Weg rausgibt, muss ich den mit einem Anwalt gehen. Ja, aber es ist meine Chance am größten mit einem Anwalt und habe dann einen Anwalt beiseite gezogen und wir haben ein paar Mal die Frist verlängert, damit wir die Rückstellmuster testen können und das hat sich dann einfach so hingezogen. Aber für mich war natürlich das Wichtigste, ich weiß jetzt von wo das kommt. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir unsere Stellungnahme formulieren. Deswegen war eigentlich der wichtigste Punkt in diesem Prozess, wo ich wusste, die Tablette ist verunreinigt.
Ihr Fall gilt möglicherweise als weltweit einziger einer positiven Dopingkontrolle aufgrund eines zugelassenen, korrekt hergestellten Medikaments. Sind Sie trotzdem heute ein Doper?
Nein. Das ist eine geschlossene Frage, kann ich mit Nein antworten. Also da ist es eine wichtige Unterscheidung, wo auch Matthias Kamber macht, wo sicher enorm wichtig ist. Es gilt zu unterscheiden zwischen einem, der systematisch dopt, der will wirklich seine Leistung verbessern oder einen Wettbewerbsvorteil erzielen und jemand, der eine verbotene Substanz in sich trägt oder hat oder konsumiert, der hat einfach etwas Verbotenes gemacht, aber er hat nicht gedopt, oder? Und das ist schon eine Unterscheidung, die mir erst auch im Nachhinein jetzt klar wird, wo ich natürlich früher immer meinen Radfahrer gesagt habe, er ist unschuldig, habe gesagt, ja, ja, klar. Und da hat sich meine Meinung schon ein bisschen verändert.
Inwiefern?
Mein Fall zeigt, dass es möglich ist, keinen Fehler zu machen und trotzdem positiv zu sein. Und gerade die ganze Thematik, wie es im Mannschaftssport oder allgemein im Sport abgeht, ist mir schon einiges klar geworden. Ich habe jahrelang in der Nationalmannschaft gespielt und wir haben nach dem Spiel Regenerationsshakes getrunken, was vom Verband gestellt wurde oder auch im Verein von unseren Sponsoren. Da konsumiert man, man nimmt das Zeug, vielleicht schaut man da beim ersten Mal ein bisschen hin, was da überhaupt drin ist. Aber grundsätzlich, ja, sieht man, ah, da ist nichts drin, wo verboten ist, ich nehme es. Und man konsumiert da eigentlich als Spitzensportler relativ viel so Ergänzungsmittel. Sei das nur ein isotonisches Getränk oder so. Und Das wird einfach zur Verfügung gestellt und nicht groß hinterfragt. Auch wenn der Arzt kommt, der Teamarzt, und sagt, oh, du hast Schmerzen hier, wir machen das, das und das, zwei Tabletten von denen, zwei von denen, dann hat man immer die Möglichkeit, selber noch zu kontrollieren. Aber im Sportalltag macht man dann schlussendlich meistens dann doch nicht. Und wie schnell kann es passieren, wenn der Arzt den Auftrag hat, die Mannschaft systematisch zu dopen und man als Spieler gutgläubig ist, dann ja. Klar ist die Verantwortung beim Spieler, aber ich weiß einfach, in einer Garderobe oder in einer Mannschaft läuft es einfach in der Realität anders.
Und das ist natürlich auch eine Gratwanderung, wenn Sie in der Mitte unseres Gesprächs erzählt haben, dass Sie über 2 Wochen 3 Schmerztabletten täglich genommen haben, bald, dann ist das ja zwar eine erlaubte Tablette gewesen, aber trotzdem eine Schmerzunterdrückung und hilft Ihnen ja im Grunde wieder an Ihre Leistungen anzuknüpfen, ohne dass der Körper das ohne diese Hilfe schaffen könnte. Also es ist eine möglicherweise Grauzone des Dopings, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Schmerzmittel im Spitzensport. Also ich weiß nicht, ich habe vielleicht das letzte Mal vor 8, 9 Jahren ohne Schmerzen gespielt. Also ich kenne fast keinen Spieler, der nicht mit Schmerzen spielt. Und das ist natürlich eine extreme Form von Betätigung von seinem Körper und da spielt praktisch keine Sportart ohne Schmerzen. Und deswegen, die Gratwanderung ist eigentlich, man ist für sich verantwortlich, für seinen Körper, weil das ist das Kapital. Und trotzdem wird es von so vielen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel, ich war in dieser Situation, war ich in einem Konkurrenzkampf. Also es kam für mich auf jede Minute drauf an. Und wenn mein Konkurrent schon verletzt war und ich endlich zum Spielen komme, will ich ja nicht verletzt nicht spielen können. Deswegen macht man dann alles, oder? Und da sage ich eben auch, der Trainer will, dass man spielt. Selber hat man das Gefühl, man ist verletzt, man kann vielleicht nicht, dann kommt der Druck. Gerade wenn man auch ein Leader ist, zum Beispiel, wenn man Fußball einen Messi nimmt, wenn der sagt, mir tut der Fuß weh und ich kann nicht spielen, der hat enormen Druck, der kann das nicht einfach so sagen. Und das darf man beim Sport schon nicht unterschätzen, diese Druckverhältnisse. Und da bin ich einfach jetzt zum Schluss gekommen, dass man wirklich den eigenen Körper und die eigenen Wünsche über alles stellen muss. Und trotzdem, eben, wenn man sich in eine Mannschaft kämpft, kann ein Spiel ausschlaggebend sein, ob man spielt oder nicht. Und wenn man es gut spielt, ist man vielleicht im Team. Und wenn man das gerade fällt wegen einer Verletzung oder irgendwas, dann kann es sein, dass die Karriere einen anderen Weg nimmt, oder? Was da auch noch, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, was da natürlich auch ein Faktor gespielt hat, wo ich herausfinden wollte, woher kam die Substanz? Da waren sogar Gedanken dabei, hat vielleicht mein Konkurrent mir was ins Getränk gemischt? Was müssen Sie sich das mal vorstellen? Das ist extrem, ja, fast schon ein kranker Gedanke. Ich weiß noch gut, wie ich mit der Wohngemeinschaft oder also mit meinen Freunden da philosophiert habe. Ja, er hat schon ein paar Mal, wo ich es gesagt habe, der Mann, dass ich positiv bin, hat er fast gelächelt. Also das alles Interpretation, das war überhaupt nicht so. Aber weil man so verzweifelt ist, kommt man plötzlich sogar auf solche Gedanken. Und das ist im Doping auch, hat es auch schon gegeben, dass andere Athleten den Konkurrenten so aus dem Wettbewerb gezogen haben mit.
Sie haben die Erkenntnisse und Erlebnisse jetzt in einem Buch verarbeitet. Co-Autor ist Matthias Kamba, über den wir kurz schon gesprochen haben, eben der langjährige Chef von Anti-Doping Schweiz. Warum ist dieses Buch jetzt erst erschienen, eigentlich ja doch 4, 5 Jahre nach den Geschehnissen?
Nee, das weiß ich nicht genau. Ich habe ihn ehrlich gesagt das auch nicht gefragt. Erst wo jetzt diese Artikel gekommen sind und jemand gefragt hat nach den Ereignissen und dann ist es erst wieder aufgekommen. Es hat ja nie ein Medienstatement gegeben oder so. Deswegen war es jetzt für mich auch ein Befreiungsschlag, obwohl ich nicht nach einem Befreiungsschlag gesehnt habe oder gedacht habe, ich brauche einen. War es jetzt trotzdem mit den Feedbacks und allem ein sehr gelungener. Ich weiß nicht, ich glaube, er hatte auch noch lange danach Forschung betrieben in diese Richtung. Er hat sehr viele Fälle analysiert, wo vielleicht Ähnliches passiert ist. Deswegen, das kann auch ein Faktor gewesen sein, dass er es jetzt Jahre später, dass er gedacht hat, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und er hat ja auch das Amt bei Anti-Doping niedergelegt, weil er hat WADA, also
Welt-Anti-Doping-Agentur.
die Welt-Doping-Agentur, hat er informiert über meinen Fall und gesagt, da müssen wir etwas machen. Und die haben eigentlich mehr oder weniger nur abgewunken, gesagt, das interessiert uns eigentlich nicht, das sind viel zu wenig Fälle. Und das hat ihn eigentlich, glaube ich, schon, so wie es gewirkt hat, hat ihn das schon ziemlich mitgenommen. Weil ich war jetzt eingebettet in einem sozialen Netzwerk, wo mich auffangen könnte, wenn ich jetzt nicht mehr Sport treibe. Ich hatte ein Studium, ich habe eine abgeschlossene Berufslehre. Ich könnte wirklich, es wäre zwar enorm hart gewesen, aber ich hätte überleben können in dem Sinn. Aber das kann dann schon in eine Depression führen. Und das ist extrem gefährlich. Und da hat Matthias Kammer auch gesagt, das ist wie ein Mord an einem Sportler, oder? Und das ist sehr gefährlich aus meiner Sicht, weil nimmt einem die Lebensgrundlage weg, oder? Und das ist enorm schlimm.
Am 20. Februar 2016, über ein Jahr nach der Kontrolle, kam dann der Freispruch. Sämtliche, so heißt es, Analyse- und Abklärungskosten wurden Swiss Olympic und Anti-Doping Schweiz auferlegt. Wie groß war der Felsbrocken, der Ihnen da von den Schultern und vom Herzen fiel?
Ja, also wenn der Anwalt anruft, fragt er immer zuerst nach dem Wetter und ob es einem gut geht. Und ich habe da immer gesagt, ist doch egal, wir kommen gleich zur Sache, weil ich zahle dich ja nach Stunden, weil ich war am Limit. Und das war dann schon eine riesen Nachricht, wo ich dann wusste, hey, meine Kosten waren etwa, nebst den emotionalen natürlich, waren einfach irgendwie 6.000, 7.000 Franken, wo ich dann aus meinem eigenen Sack bezahlen muss. Die fehlen mir heute zum Glück nicht, aber ist trotzdem eigentlich, ich bin unschuldig, habe nichts falsch gemacht und muss einfach 6.000 Franken zahlen für meine Unschuld zu beweisen, ist schon noch, ja. Aber es war natürlich genial, es hat alles in allem etwa 40.000, 50.000 gekostet. Und plus dann noch die Studien, wo Anti-Doping dann noch weitergeführt hat, dass man irgendwo bei 100.000 Franken, also es war enorm eine teure Angelegenheit. Da war natürlich die Erleichterung entsprechend groß.
Wenn Sie heute zur Dopingprobe gerufen werden, mit welchen Gefühlen gehen Sie dann dahin?
Ja, mit gemischten Gefühlen. Also bis zum positiven Befund war ich schon 8-mal in einer Dopingprobe, unter anderem auch mal in Argentinien an einer WM. Ja, da war ich eigentlich immer mit sehr entspannt und war eigentlich noch mal was anderes im Alltag. Man erlebt das nicht die ganze Zeit. Und seit dem positiven Befund gehe ich eigentlich immer mit enormem Respekt dahin, weil ich weiß, es ist nicht gelöst, das Problem. Es kann einfach wieder passieren. Und natürlich ist die Chance enorm klein, dass es wieder passiert, aber es wäre möglich. Und das ist dann, ja, ich habe mir schon überlegt, wenn ich jetzt wieder Schmerzmittel nehme, ob ich dann immer eine Tablette zurückstelle oder in der Hinterhand habe, dass ich dann, falls es wieder dazu käme, diese wieder testen lassen könnte. Also da hat man schon was ein bisschen Paranoia.
Simon Getzmann war das hier im Sportgespräch, der Berner Handballer, der durch ein zugelassenes, aber minimal verunreinigtes Schmerzmittel eine positive Dopingprobe erhielt und dagegen erfolgreich ankämpfte. Ich bin Astrid Ravohl und wenn Sie möchten, können Sie dieses Gespräch gerne in unserer Audiothek noch einmal nachhören oder auf deutschlandfunk.de/sport.